Mit uns direkt in den Text einsteigen, ohne große Einleitung. Wenn ihr mit mir zusammen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt Lukas 15 auf, die ersten zwei Verse. Lukas 15, die ersten zwei Verse. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und er isst sogar mit ihnen, sagten sie. Das ist die Situation. Menschen kommen, um Jesus zu hören. Sie sind ganz begeistert davon, was er sagt, hören ihm zu und es sind sogar Sünder und Zöllner unter ihnen, diejenigen, mit denen niemand etwas zu tun haben will, der Abschaum der Gesellschaft sozusagen, und sie alle hören Jesus zu. Alle sind begeistert davon, was Jesus zu sagen hat. Und besonders diese Menschen, die mit denen sonst niemand etwas zu tun haben will, sind fasziniert von Jesus. Endlich ist da jemand, der sich um sie kümmert. Endlich ist da jemand, der sie ernst nimmt. Endlich ist da jemand, der hört, was sie bewegt und der gerade ihnen etwas zu sagen hat. Gerade diese Menschen sind fasziniert von Jesus. Doch die anderen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sind unzufrieden. Sie murren, sie nörgeln, sie ärgern sich darüber. Warum gibt er sich mit solchen Leuten ab? Was soll das eigentlich? Weiß er nicht, wer das ist? Warum macht er das? Mit diesem Abschaum sich abzugeben, das braucht doch keiner. Vor allem nicht so einer wie Jesus, der den Anspruch erhebt, ein Lehrer zu sein, ein Rabbi zu sein, ein Meister zu sein. Dieser, warum gibt er sich mit solchen Leuten ab? Die Pharisäer verstehen Jesus ganz und gar nicht. Das passt nicht in ihr Weltbild, das passt nicht dazu, was sie sonst davon denken. Das passt nicht. Und Jesus, der hört das. Jesus, der merkt, dass bei den Pharisäern etwas nicht in Ordnung ist. Der merkt, ihre Einstellung ist nicht ganz richtig. Und deswegen antwortete er ihnen in drei Gleichnissen. In drei Geschichten möchte er ihnen etwas mitteilen, damit sie etwas verstehen. Und in diesen Geschichten möchte Jesus seine Motivation zeigen, die ihn bewegt, sich mit solchen Menschen abzugeben. Er möchte ihnen sagen, warum er sich mit diesen Menschen abgibt. Und all diese Geschichten, das sind drei Geschichten, sind überschrieben mit dem Titel Verloren. Vom Verlorenen. Vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn. Warum vom Verlorenen? In jeder Geschichte kommt etwas vor, wo jemand etwas verloren hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal irgendwie etwas Wichtiges verloren habt. Also mir geht das so, wenn ich aus dem Haus gehe, dann nehme ich vier Sachen mit. Dann nehme ich mein Portemonnaie mit, dann nehme ich mein Handy mit, meinen Schlüssel und mein Asthma-Spray. Das gehört zu meinen Utensilien, die ich mitnehme. Weil ich habe immer wieder mal mit Asthma zu tun und ich brauche mein Spray bei mir zu haben. Wenn ich das nicht habe, dann ist mein Vater schon mal, als ich klein war, 120 in der Baustelle gefahren, um uns zurückzubringen, um das Asthma-Spray zu holen. Weil es mir nicht gut ging. Also ich brauche das. Jetzt war ich einmal vor einigen Jahren auf einem Camp und wir haben viel Sport gemacht und sind rumgelaufen, haben Volleyball gespielt, dann haben wir Fußball gespielt. Und so ein Gerät in der Tasche stört natürlich beim Sport machen, also habe ich das an die Seite gelegt irgendwo. Und der Tag verging und irgendwann mal spürte ich, oh, wenn Pollen dann noch unterwegs sind, so im Frühling wie jetzt, dann wird es noch ein bisschen schlimmer. Oh, ich brauche mein Asthma-Spray. Und ich machte mich auf die Suche. Und irgendwo im Gras war das dann versteckt. Aber ich suchte bestimmt eine Stunde. Ich holte die Kids dazu, mit mir zusammen zu suchen, dieses Asthma-Spray zu finden. Weil es war das Einzige, das ich mit hatte. Und ich würde da sonst 200 Kilometer, 150 Kilometer fahren müssen, um es zu holen. Wenn man etwas verloren hat, dann sucht man etwas. Jeder von uns hat wahrscheinlich mal etwas verloren, was wichtig war. Und man will es unbedingt haben. Was heißt es, verloren zu sein? Nicht nur etwas verloren zu haben, sondern auch verloren zu sein. Da denke ich an die eine Szene in einem Film, eine Geschichte. Ein Mann, ein Indianerdorf im Süden Amerikas, wird überfallen von einem anderen, viel stärkeren Volk, mitten in der Nacht. Und ein Mann, ein junger Mann, erkennt die Situation ziemlich schnell und er sagt, meine Frau und mein Kind, die muss ich retten. Und er nimmt die beiden und versteckt sie in einem Brunnen und lässt ein Seil liegen in den Brunnen, sodass sie nachher rausklettern können. Er selbst lässt sich gefangen nehmen von diesem anderen Volk und wird abgeführt. Und im letzten Moment, bevor sie abgeführt werden, sieht er die Szene, wie einer der Soldaten von dem anderen Volk hingeht und merkt, dass ein Seil in den Brunnen führt. Und der Soldat guckt in den Brunnen und sieht aber niemanden, weil es sich dort die Frau und das Kind in einer Höhle versteckt haben, in einem Loch versteckt haben. Aber er schneidet das Seil ab. Und die Geschichte in diesem Film geht dann darum, wie dieser Mann zurückkehrt von diesem Volk, das ihn abgeführt hat, um seine Frau zu retten. Aber diese Frau in diesem Brunnen mit ihrem Kind, sie ist wirklich verloren. Und dann fängt es noch an zu regnen. Das heißt, verloren zu sein. Und Jesus zeigt in diesen drei Geschichten, wie er mit Menschen umgehen möchte, die verloren sind, die nichts haben, die geistlich verloren sind, die keine Chance haben, die weit weg sind von Gott, die, so wie diese Zöllner und Sünder, einfach von allen gemieden werden und nichts und keine Chance haben. Irgendwo im Nirgendwo. Und Jesus erzählt diese drei Geschichten, um zu zeigen, wie er mit Verlorenen umgeht. Lesen wir die erste Geschichte, Lukas 15, die Verse 3 bis 7. Wir gehen so Stück für Stück durch dieses Kapitel durch. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen ist. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Das ist eine bekannte Geschichte. Die Geschichte vom verlorenen Schaf. Jesus, der gute Hirte, der sich um die Verlorenen kümmert. Er nimmt sich des einen Schafes an und er lässt die 99 stehen. Er gibt alles, um dieses eine Schaf zu finden. Er macht sich die Mühe, er sucht es, bis er es findet. Und er sucht alles ab. Und als er es gefunden hat, dann freut er sich. Und er freut sich. Er tut es auf seine Schultern, an den sichersten Ort, wo es sein kann. Legt es auf seine Schultern und er trägt es nach Hause. Und er freut sich. Und er hat sogar so eine Freude, dass er sie gar nicht für sich behalten kann, sondern sie allen mitteilt. Geteilte Freude, doppelte Freude. Alle sollen es erfahren. Ich habe es wiedergefunden. Das Schaf ist wieder zurück. Jeder soll es wissen. Einmal hatten wir als Familie, waren wir spazieren und hatten unseren Schlüssel verloren. Mitten, es war schon dunkel gewesen, auf dem Feldweg. Den Schlüssel. Autoschlüssel, Hausschlüssel. Und mein Vater sah schon so die Kosten. Neues Schlüsselsystem einbauen im Haus und so weiter. Und dann gingen wir auf diesem Weg spazieren und uns kamen zwei Frauen mit Hunden entgegen und sie merkten, dass wir mit Taschenlampen suchten. Und sie hatten den Schlüssel gefunden. Und sie gaben uns den Schlüssel. Da war die Freude groß. Schlüssel gefunden. Jesus sagt, wenn jemand umkehrt zu Gott, dann ist im Himmel riesige Freude. Dann ist da eine richtige Feier im Himmel. Da ist mehr Freude, dass einer umkehrt, als wenn viele, die schon immer da sind, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Der eine ist wichtig. Es ist wichtig, dass der eine umkehrt. Über einen Sünder, der Buße tut, freut man sich. Es ist genial. Er ist zurück. Das ist die Anwendung aus dieser Geschichte. Im Himmel freut man sich. Dann lesen wir die zweite Geschichte vom verlorenen Groschen oder von der wiedergefundenen Münze. Lukas 10, Vers 8 bis 10. Lukas 15, Verse 8 bis 10. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Eine ähnliche Situation. Eine Frau hat 10 Groschen oder 10 Münzen gehabt und eine ist verloren gegangen. Und sie sucht und sie sucht und sucht und sucht und sucht, bis sie sie gefunden hat. Sie stellt alles auf den Kopf. Sie schiebt den Schrank zur Seite und sucht nach dem Schrank. Sie guckt unter dem Sofa nach und schiebt das Sofa zur Seite. Sie sucht alle Ecken durch. Selbst im Schrank hebt sie die Gläser auf und sucht nach der Münze, bis sie sie gefunden hat. In der letzten Ecke, in der letzten Abstellkammer sucht sie sich, bis sie das gefunden hat. Die eine Münze. Es ist wichtig, dass die eine Münze gefunden wird. Und das Resultat ist große Freude. Wieder große Freude. Auch sie kann ihre Freude nicht für sich behalten. Sie teilt die Freude. Sie lädt die Nachbarinnen ein, die Freundinnen ein. Alle werden gerufen, damit jeder das mitbekommt. Ich habe die Münze gefunden. Und die Anwendung ist wieder die gleiche im Vers 10. Die Engel Gottes freuen sich, wenn ein Mensch umkehrt. Wenn Menschen, die sonst nie was mit Gott zu tun haben, zu ihm zurückkehren, dann ist Freude da, dann ist unbeschreibliche Freude da. Ein Sünder, der Buße tut. Was heißt Umkehr zu Gott? Was heißt es, zu Gott umzukehren? Das ist vielleicht so, wie wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und wir haben die falsche Autobahn genommen und wir fahren in die falsche Richtung. Anstatt nach Frankfurt zu fahren, fahren wir nach Düsseldorf. Und wir fahren Richtung Düsseldorf und fahren und fahren und wir merken gar nicht, weil alle auch in uns herum in die gleiche Richtung fahren, bis irgendwann mal die Stimme aus dem Navi kommt: Bitte wenden. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Bitte wenden. Aber du weißt, alle fahren doch in diese Richtung. Warum sollte ich in die andere Richtung fahren? Du guckst dich um, links und rechts. Es geht in eine Richtung, auf drei Spuren. Wir als Menschen haben die falsche Richtung genommen. Wir als Menschen sind nicht unterwegs zu Gott von uns aus, sondern von uns aus sind wir unterwegs in die Verlorenheit. Doch dann irgendwann mal kommt die Stimme aus dem Navi, die Stimme Gottes, und sagt uns: Bitte wenden. Sonst landest du wirklich irgendwann mal in der Verlorenheit. Sonst bist du irgendwann mal wirklich nicht dort, wofür du eigentlich geschaffen bist. Sonst bist du irgendwann mal getrennt von Gott, auf ewig und nicht bei Gott. Und Gott sagt: Bitte wenden, kehre um. Vielleicht sind wir so wie ein verlorenes Schaf. Wir haben es gar nicht gemerkt, dass wir auf dem falschen Weg sind. Es ist ja ganz interessant, dass wir als Menschen als Schafe bezeichnet werden. Ja, Schafe sind nicht unbedingt die klügsten Tiere. Wir haben irgendwo Gras gefressen und uns langsam aber sicher vom Eigentlichen entfernt. Wir haben noch nicht mal gemerkt, dass wir alleine sind. Wir sind verloren. Vielleicht fühlen wir uns wie Menschen, die wie eine verlorene Münze sind. Vielleicht irgendwo rausgefallen, irgendwo vergessen. Keiner hat sich um uns gekümmert. Vielleicht haben wir nie jemanden gehabt, der uns das gezeigt hat, was es heißt, gerettet zu sein. Vielleicht wissen wir das gar nicht. Wir sind verloren. Vielleicht waren wir für niemanden irgendwann mal etwas wert. Aber dann kommt Jesus und sucht nach uns, wie nach einem verlorenen Schaf und nach einer verlorenen Münze. Und Jesus tut alles, um uns zu finden. Jesus hat alles getan. Wir haben am Abend mal gerade uns daran erinnert, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und für uns am Kreuz gestorben ist, dass er alles getan hat, um uns zu sich zu holen, um uns zu finden. Eigentlich ist die Freude in diesen Geschichten völlig übertrieben, so wie es dargestellt wird. Ja, ein Hirte sucht immer wieder nach seinem Schaf. Aber diesmal wird es so dargestellt: Er geht zu allen und teilt das allen mit. Die Frau, die nach dieser einen Münze sucht, macht so einen Aufstand wegen einer Münze. Eigentlich ist es viel zu übertrieben, wie es dargestellt wird. Aber Jesus erzählt es bewusst so etwas, um es deutlicher zu machen, etwas übertrieben, um deutlich zu machen: Im Himmel ist wirklich übertriebene Freude, sehr, sehr große Freude, wenn Sünder umkehren. Und wenn ich mich um Sünder kümmere, wenn ich mich mit diesen Menschen abgebe, dann mache ich etwas, was im Himmel große, große Freude bedeutet, große Freude bereitet. Ich, durch meine Taten, mache ich das Eigentliche. Ich suche das Verlorene. In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus über sich selbst: Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus sagt: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist meine Aufgabe. Dazu bin ich hier. Er ist auf der Suche nach uns verlorenen Menschen, nach dir und nach mir. Die Pharisäer, die wollen das aber gar nicht. Die wollen das gar nicht wissen. Sie wollen einfach selbstzufrieden ihr Leben leben. Sie wollen sich gar nicht um die Verlorenen kümmern. Sie wollen mit ihnen möglichst nichts zu tun haben. Sie wollen sich möglichst weit von ihnen distanzieren. Und mit diesen beiden Gleichnissen rechtfertigt sich Jesus. Er stellt die Dinge klar. Er sagt, das ist die eigentliche Perspektive. So solltet ihr handeln. So, das sollte euer Anliegen sein. Ihr, die ihr doch euch die geistliche Elite seid. Ihr, die ihr eigentlich wissen müsstet, worum es geht. Ihr, die ihr eigentlich das Richtige tun müsstet. Ihr, die ihr die Schrift kennt. Ihr solltet euch eigentlich auch mit dem Eifer um die Verlorenen kümmern. Aber ihr tut es nicht. Ihr habt überhaupt nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Und dann erzählt er ihnen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und in dieser Geschichte gibt es drei Szenen. Lasst uns sie zunächst mal die Szene 1 lesen. Es ist die längste Geschichte. Vermutlich auch die bekannteste. Jesus fuhr fort, ab Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne, der Jüngere aber sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Wenn wir die Geschichte heute erzählen würden, dann würde sie vielleicht in etwa so klingen. Ein Mann war selbstständig und hat eine kleine Firma. Und er arbeitet hart und irgendwann mal wird die Firma irgendwie groß. Viele Angestellte, vielleicht ein mittelständischer Betrieb mit 150 Angestellten. Und er hat zwei Söhne. Und die zwei Söhne wissen, irgendwann mal werden wir erben. Irgendwann mal werden wir das bekommen, was der Vater aufgebaut hat. Aber der jüngere Sohn sagt, ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, die Arbeit mit diesem Erbe anzutreten. Ich habe keine Lust darauf. Ich will jetzt leben. Machen wir mal so, als wäre der Vater jetzt schon tot. Und er soll uns das Geld geben. Tun wir so, als wäre er jetzt schon tot. Er geht zum Vater, lässt sich das Erbe auszahlen, die Hälfte aller Gebäudewerte, die Hälfte aller Aktien, die Hälfte aller Spareinlagen. Die Firma hat damit nachher zu kämpfen. Aber der Sohn lässt sich das auszahlen. Und er geht weg, er kauft sich ein Haus in Saint-Tropez an der Côte d'Azur in Frankreich. Er holt sich eine Villa, er lebt für heute. Autos, große Partys schmeißt er. Sein Leben ist eine einzige Feier. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und die Familie, um die schert er sich gar nicht. Auch irgendwann mal ist das Geld zu Ende. Es wird immer weniger. Die Freunde merken das. Er muss Dinge verkaufen. Er fährt nicht mehr den schicksten Wagen. Die Einrichtung, schließlich ist das ganze Haus weg. Er lebt irgendwann mal noch von dem Geld des Hauses. Irgendwann mal hat er gar nichts mehr.
Es bleiben ihm ein paar Euros. Er zieht durch die Straßen und Städte und findet einen Job als Toilettenwart auf dem Rastplatz. Da, wo niemand sonst arbeiten will. Und er darf noch nicht einmal die Münzen behalten, die ihm die Leute geben. Er ist ganz unten angekommen. Und als er so tief gefallen ist, merkt er, dass es so nicht weitergehen kann. Er macht sich auf den Weg zurück zu seinem Vater. Per Anhalter macht er sich auf den Weg zurück. So würde die Geschichte vielleicht heute aussehen. Jesus erzählt die Geschichte und möchte klar machen: Sünder und Zöllner, der Abschaum, egal wie tief du gefallen bist, egal wie dreckig es dir geht, egal was du in deinem Leben durchgemacht hast, du darfst umkehren. Du darfst zu Gott zurückkehren. Egal wie schlecht es dir geht, mach dich auf den Weg zurück. Vielleicht hat der ein oder andere das von uns erlebt, dieses tief gefallen zu sein, völlig am Ende zu sein. Vielleicht kennen wir Menschen, denen es so geht. Und die Botschaft der Bibel, die Botschaft von Jesus ist klar. Jeder darf umkehren. Egal wie schlecht dich andere sehen, egal wie schlecht du dich selbst siehst, du darfst zurückkehren. Egal ob du der dreckigste, stinkendste, meistgehasste oder drogensüchtigste Mensch dieser Welt bist, du darfst umkehren. Es gibt keinen Punkt, wo man nicht mehr umkehren kann. Du darfst umkehren. Du darfst auf diese Botschaft des Navigationsgerätes hören und umkehren. Und indem Jesus diese Geschichte erzählt, bietet er den Sündern, die auch um ihn herum sind und diese Geschichte hören, diese Umkehr an. Er sagt zu ihnen: Ihr Sünder, ihr Zöllner, ihr Prostituierten und so weiter, ihr dürft umkehren. Weil diese Menschen wissen ganz genau, sie haben ihr Leben verbockt. Sie haben gesündigt. Er bietet diese Gnade an. Die zweite Szene lesen wir ab Vers 20 bis Vers 24. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte er zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Sohn kehrt zurück, dreckig, bärtig. Er erhofft sich vielleicht einen kleinen Minijob, 450 Euro bei seinem Vater. Aber als er zurückkommt auf das Gelände der Firma, hängen überall Schilder: Willkommen zurück, schön, dass du da bist. Luftballons, Plakate. Die Mitarbeiter stehen am Eingang, stehen Spalier und sagen: Schön, dass du da bist. Sie winken. Der Vater kommt in seinem Anzug und rennt zu seinem Sohn. Er nimmt ihn in die Arme und sagt: Schön, dass du wieder zurück bist. Wir freuen uns darüber. Er gibt ihm den besten Firmenwagen. Er lädt alle ins beste Restaurant der Stadt ein. Und er sagt: Jeder soll wissen, mein Sohn ist zurück. Was bestimmt diese Szene? Freude. Wieder Freude. Wie in den Geschichten vorher. Es ist Freude da. Der Sohn ist zurück. Der Verlorene ist wieder zurück.
Und Jesus zeigt mit dieser Geschichte, so suche ich das Verlorene. Ich bin wie dieser liebevolle Vater, der seinen Sohn willkommen heißt. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich warte auf umkehrende Sünder. Ich begrüße jeden Sünder, der Buße tut. Es ist Freude da. Gott nimmt Sünder an. Bei Gott darf jeder kommen und niemand wird abgelehnt. Niemand wird ausgeschimpft. Niemand muss sich erst beweisen, sondern jeder wird angenommen, wie er ist. Bis hierhin ist die Geschichte im Vergleich zu den beiden Geschichten davor ganz genau gleich. Wenn die Geschichte hier enden würde, dann würde sie so enden wie die beiden Geschichten davor. Das Verlorene wurde wiedergefunden und es ist Freude da. Aber diese Geschichte geht weiter. Diese Geschichte endet nicht hier. Denn in dieser Geschichte tritt noch der zweite Sohn auf, der ältere Sohn. Und von dem lesen wir in der dritten Szene in den Versen 25 bis 32. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkündigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch, er nennt ihn noch nicht mal seinen Bruder, nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir gewesen. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der Ältere sieht das, aber er kann sich nicht freuen. Der ältere Sohn war immer dabei. Er besaß alles. Aber jetzt, weil der Bruder zurück ist, wird er sauer. Er empfindet das als Ungerechtigkeit und wird sauer. Für mich gibt's nichts. Für ihn gibt's alles. Das ist ungerecht. Er wird bevorzugt. Was soll das? Wie handelt der Vater, als er das mitbekommt? Er geht zum älteren Sohn, genauso wie er auch zum jüngeren gegangen ist. Und er bittet ihn hereinzukommen. Der Vater macht keinen Unterschied zwischen seinen Söhnen. Er redet mit ihm. Er will den älteren Sohn auch nicht verlieren. Er will, dass er auch genauso Teil davon ist. Aber der ältere Sohn lehnt ab. Er motzt herum und kommt nicht hinein. Der Vater sagt, du solltest fröhlich sein. Dir gehört doch alles, du bist doch ganz genauso Teil davon. Freue dich doch, dass dein Bruder zurück ist. Du solltest dich freuen. Aber der ältere Sohn will nicht. Und am Ende stellt sich die Frage, wer ist eigentlich der verlorene Sohn? Wer ist eigentlich der verlorene Sohn? Der Jüngere oder der Ältere? Und am Ende ist es der ältere Sohn, der verloren ist. Am Ende ist es der ältere Sohn,
der draußen ist. Und mit dieser dritten Szene zeigt Jesus, ich suche das Verlorene. Ich freue mich für Sünder, die umkehren. Für Sünder ist Zeit, umzukehren. Aber ihr Pharisäer, und da kommen wir wieder zum Anfang dieses Kapitels, ihr Pharisäer, ihr seid wie dieser ältere Sohn. Ihr kümmert euch nicht um die Verlorenen. Und nicht nur, dass ihr euch nicht um sie kümmert, sondern ihr seid sogar neidisch, ihr findet es sogar ungerecht, ihr seid sogar eifersüchtig, wenn die Verlorenen umkehren. Ihr wollt sogar, dass die Verlorenen nicht umkehren. Euer Leben richtet sich nur um euch. Ihr seid dieser ältere Sohn. Ihr gehört scheinbar dazu, aber am Ende seid ihr es, die draußen sind. Weil euch die Menschen völlig egal sind. Euch interessieren die Verlorenen gar nicht. Ihr seid so selbstgerecht, ihr wollt euch bloß nicht beschmutzen. Euch bloß nicht mit ihnen abgeben. Ihr dreht euch nur um euch selbst. Ihr stoßt sie von euch. Ihr seid wie dieser ältere Sohn. Und Jesus spricht ein unheimlich hartes Urteil gegen die Pharisäer mit diesen drei Geschichten. Am Ende seid ihr draußen. Dreimal sagt er, Sünder dürfen umkehren, ich suche Sünder. Aber ihr, Pharisäer, ihr kümmert euch nicht darum. Und am Anfang des Kapitels ist das Scheinwerferlicht auf Jesus gerichtet. Was macht Jesus mit diesem Urteil, das gegen ihn gesprochen wird? Und nachdem er die drei Geschichten erzählt hat, dreht Jesus den Spieß um und das Scheinwerferlicht ist auf die Pharisäer gerichtet. Und die Pharisäer stehen da und müssen sich verantworten. Wie handle ich? Wie denke ich darüber? Das Interessante ist ja, dass diese Geschichte kein richtiges Ende hat, sondern ein Stück weit ein offenes Ende hat. Jesus erzählt nicht dann, was mit dem älteren Sohn weiter geschah. Es wird nicht weiter gesagt, was mit ihm, wie sein Leben endete, wie das Leben des jüngeren Sohnes endete. Die Geschichte bleibt ein Stück weit offen. Und Jesus erzählt das bewusst so, damit die Zuhörer damals und wir heute uns die Frage stellen können, wo stehen wir eigentlich? Wie denken wir eigentlich? Zu welcher Gruppe gehören wir? Wie ist unsere Einstellung zu Verlorenen? Wie handeln wir im Alltag, wenn Sünder da sind? Bin ich wie Jesus, der alles dafür gibt, die Verlorenen zu suchen und zu finden, sie zu gewinnen? Oder bin ich wie die Pharisäer, die sich einen Dreck um verlorene Menschen kümmern? Die gar nichts damit zu tun haben, die sie meiden, die uns nicht damit beschmutzen wollen, die unter sich bleiben, die keine Fremden heranlassen, nur den eigenen Garten sauber halten, aber sich um nichts anderes zu kümmern. Wie ist deine Einstellung gegenüber Verlorenen? Ich ertappe mich ganz persönlich viel zu häufig damit, wie so ein Pharisäer zu sein. Ich gehe durch die Stadt, sehe viele Menschen, aber ich ignoriere sie. In meinem Leben begegne ich verlorenen Menschen, aber es ist mir egal. Häufig. Wie oft bete ich für Menschen, die Gott nicht kennen, für Nichtchristen? Wie stark sind meine Gebete häufig einfach von meinen eigenen Sorgen bestimmt? Was setzen wir ein, um Verlorene zu retten? Diese Geschichte ist nicht einfach nur eine schöne Geschichte darüber, dass Sünder umkehren dürfen, sondern diese Geschichte fordert uns ganz persönlich heraus, heute darüber nachzudenken, wie wir mit Menschen umgehen, die Jesus nicht kennen, die verloren sind. Und sie möchte uns heute herausfordern, alles dafür zu geben, diese Menschen zu finden. In dem Film, wo die Frau in dem Brunnen ist und keine Chance hat, nimmt der Mann, der weit entfernt weg gefangen ist, ein ganz, ganz, ganz großes Risiko auf sich, um seine Frau zu finden. Und er läuft weg und flieht und findet seine Frau im letzten Moment und rettet sie. Jesus gab alles für verlorene Menschen. Was tun wir für verlorene Menschen? Amen.